Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Lars, da bin ich einmal 2 Wochen nicht da und schon hat Eintracht 6 Punkte mehr und ist nicht mehr in der Abstiegszone der zweiten Liga. Ich will jetzt Jubel sehen. Oder sollte ich vielleicht viel länger noch wegbleiben? Muss ich immer weg?
Ich glaube, es ist schon in Ordnung, dass du wieder da bist. Aber Tobi wird einfach zum Gesicht des Sieges. Der ist heute nicht da, hat aber das Fürth-Spiel gemacht, war bei 96 mit dabei. Wir können eigentlich nicht auf den verzichten, also streicht ihm mal den Urlaub.
Aber der hat ja Urlaub während der Länderspielpause. Der ist ja gegen Hertha wieder da.
Das hat der, das ist clever ja schlau gelegt.
Ja. Also, Tobi, das Gesicht unseres Sieges, was das für uns, unsere Gesichter bedeutet, sagen wir mal lieber nicht. Aber du warst gestern auch im Stadion, Derby-Sieg 2-0 gegen Hannover, unter besonderen Vorzeichen. Lass uns erstmal über das Sportliche sprechen. Wie hast du das Spiel fußballerisch erlebt, eingeordnet?
Das war mal wieder ein Derby, das auch auf dem Platz Spaß gemacht hat. Die Eintracht hat von der ersten Sekunde angekämpft, hat die Zweikämpfe angenommen und damit auch dafür gesorgt, dass beim großen Rivalen einfach auch nicht so viel ging.
Ich fand halt, es ist auffällig, wie sehr Fabio Kaufmann in dieser Rolle des Anzünders wieder unterwegs war. Also der hatte ja praktisch die ersten 3 Szenen allesamt im Derby. Erstmal einen umgerannt, dann gelbe Karte bekommen, dann das Tor geschossen. Und hinten raus hat er auch noch die letzte Szene im Derby. Ich fand das, als er den Zweikampf hinten an der Eckfahne gewann, das war wieder so ein typischer Kaufmann irgendwie. Dass das auch so ein Kaufmann-Derby war, oder?
Ja, es war aber phasenweise auch ein Krause-Derby. Mhm. Der hat die, glaube ich, auch mit eine der ersten beiden Chancen mit seinem Schuss aus der zweiten Reihe. Dann hat er nochmal eine Strafraumszene. Irgendwann wird er noch böse unterlaufen von Vogelsammer und ist dann erstmal ausgenockt.
Gute Nachricht, nichts passiert, also ist fit.
Ja, das war eine bedrückende Szene im Stadion. Obwohl jetzt weder die eine noch die andere Seite bei den Fans so groß mitgegangen ist, aber er lag da, es war erstmal unklar, was mit ihm passiert ist. Erstmal gute Besserung an dieser Stelle. Ansonsten hat ja Bell noch einen abgezündet. Mhm. Philipp hätte sich viel, viel früher belohnen müssen. Und so ganz allgemein ist das vielleicht das Haar in der Derby-Suppe, dass sich die Eintracht nur mit 2 Toren aus diesem Spiel verabschiedet hat.
Ja, zwischendrin hatte man dann, kommen ja diese Gedanken immer wieder hoch, ne, jetzt führst du nur 1-0, dann hat Hannover eine Ecke oder einen Freistoß oder der einfach auch mal reinrutschen kann, durchrutschen kann, dass du dich dann so um den Lohn der Arbeit bringst. Aber vielleicht ist das auch als Entwicklungsschritt extrem wichtig jetzt für Eintracht, so ein Ding, so ein Derby auch zu null, dann in der Schlussminute noch den Deckel draufzusetzen und wie Philippe da stand und die Arme ausgebreitet hat und C'est fini gerufen hat, das war natürlich super.
Hast du C'est fini gehört?
Nö.
Hast du ihm in den Mund gelegt?
Ich habe es ihm in seinen französischen Mund gelegt.
Ich glaube ja, dass es Ulm gebraucht hat, um dieses Derby so abzuschließen.
Kann sein, ja. Ja. Dass man da, dass halt die Spannung jetzt auch wieder da war. Ich meine, Schärning hat auch 5-mal gewechselt. Schärning selbst ist ja auch eine Figur dieses Derbys, wie er da auf den Knien dann schon in der ersten Halbzeit dem einen Schiedsrichterassistenten, glaube ich, ein bisschen die Kritik beibringt. Wir haben auch anfangs, fand ich sehr kleinlich erstmal gepfiffen, zumindest auf Eintracht-Seite. Aber er ist ja auch ein Gesicht des Derbys und geht auch als großer Gewinner daraus hervor, oder? Wie würdest du die Situation rund um den Trainer einordnen?
Auf jeden Fall geht er gestärkt aus dieser Situation hervor. Er hat 5 Wechsel vorgenommen in seiner Startelf, ist ein größeres Risiko gegangen. Ja, Ulm war einfach ein Rückschritt der ganzen Mannschaft. Und ja, ich glaube nicht, dass jetzt alle Probleme dieses riesigen Umbruchs beseitigt sind. Aber die Chance ist natürlich groß, dass die Mannschaft ja durch diese gemeinschaftliche Leistung gegen den Ball in den Zweikämpfen jetzt einfach noch mal wieder einen Schritt aufeinander zugegangen ist, zusammengewachsen ist und sich das auch positiv auf die nächsten Spiele auswirken kann.
Ja, und vor allem auch die reingekommen sind, haben ja überwiegend sehr, sehr gut sogar gespielt. Ich fand von Bell zum Beispiel war es der beste Auftritt bisher im Eintracht-Trikot. Krause hat es sehr gut gemacht. Er hatte vorher zwar auch schon gespielt, aber auch Niklas Tauer sehr aufmerksam und in den Linien unterwegs. Fiel gar nicht so sehr auf, fand ich, nach außen hin, aber war, glaube ich, schon wichtig, weil er vieles zugelaufen hat.
Der hatte immer mal wieder den Fuß
drin. Ja, ich finde, ihm gelingen noch nicht so sehr die konstruktiven Dinge, dass er auch ein Spiel mal verlagert oder mal nach vorne durchgeht oder noch mal weiterführende Pässe anbringt. Aber das war gestern gar nicht so sehr gefragt, beziehungsweise am Sonntag gar nicht so sehr gefragt. Ich fand Eintracht in der Luft überragend. Da kam gar nichts durch. Fand die Reihe hinten stark. Fand auch Yannis Nicolaou sehr stark, als er dann reingekommen ist. Ermin hat gut geführt. Einmal hat er so pariert wie so ein Eishockey-Torwart. Ich glaube, das war zweite Halbzeit dann auch, wo es dann zur Ecke geht. Das fand ich schon wirklich, wirklich stark. Und Rayan Philippe, ich glaube, da müssen wir uns langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass der Kollege vielleicht nicht mehr ganz so lange zu halten ist, oder?
Ja, ich habe gestern während des Spiels so ein bisschen an Manu Ferrei gedacht, oder wie ein nicht mehr im Amt befindlicher Manager mal gesagt hat, der Perrei.
Wem ist dem seine Freundin nochmal?
Egal.
Dem sein Handy. So, das müssen wir jetzt nochmal auflösen. Aber stimmt, also ich fand auch, er stach qualitativ, merkst du einfach, dass der ein Element hat, das sonst keiner so richtig, noch keiner auffangen kann. Was der so in 1-gegen-1-Situationen macht, an kurzen Bewegungen, an cleveren Bewegungen, wie er die Gegenspieler auch drücken kann und das Tempo, also der bringt wirklich was mit, wo du sagst, okay, am Saisonende leg die Kohle auf den Tisch, bonsoir, nee, wie heißt das auf Französisch? Au revoir und ciao.
Aber dafür muss ja erstmal diese mysteriöse Klausel greifen, sein Vertrag endet ja im nächsten Sommer.
Also es gibt eine Klausel, dass der Vertrag länger ist, meine ich. Mhm. Also zumindest hatte ich mal gehört, der gilt bis jetzt auch schon bis 26.
Okay, hoffen wir mal drauf, weil was der aktuell auf engstem Raum mit dem Ball am Fuß anstellt, das ist echt.
Die Standards sind auch so gut mit Schnitt vors Tor.
Oberes Zweitliga-Level mindestens.
Ja.
Einmal tunnelt er Halstenberg, dann setzt er sich da wieder durch, dann macht er irgendwo einen Antritt, wo man sich denkt, da müsste der Verteidiger 10 Meter vor ihm loslaufen, um den noch zu kriegen.
Ja.
Aber er braucht halt so ein bisschen Wiese vor sich. Ne? Mhm. Man hat es in anderen Spielen gesehen, da kam er überhaupt nicht in diese tiefen Momente.
Mhm. Ja, mit dem Rücken zum Tor, das ist schwer für ihn. Ich finde, er kann dann relativ gut festmachen und auch weiterleiten, aber sich umzudrehen und dann auszuspielen und mit Tempo aufs Tor, das ist zu schwer. Aber wenn er in die Tiefe gehen kann, mit dem Gesicht Richtung Tor, dann ist es wirklich hohe Qualität, die er mitbringt.
Ja, und er darf noch effizienter werden.
Ja, ja, klar, das stimmt, ja. Aber auch, war das auch erste Halbzeit, glaube ich, wo er von halb links nochmal so einen Schuss hat, den Zieler hinten aus dem Pfosten, langen Pfosten noch rauslenkt.
Ja, das er will, glaube ich, stark. Zu oft lupfen.
Also diese eine Szene, ja, das war auch gut, wo, ja, stimmt. Also er kann, im Prinzip hat er ja die Füße an 3, 4, 5 Top-Chancen, ne?
Nach der Pause ja auch nochmal.
Mhm.
Da verdirbt Zieler ihm ja auch nochmal den Spaß.
Ja. Ja, Zieler war echt gut. Aber am Ende haben ihn nur 3 Leute überwunden am Sonntag. Das Kaufmann, Philippe und zwischendrin noch der Balljunge. Schöne Grüße. Klasse gemacht.
Ja, ich glaube, das ist auch anderswo angekommen.
Mhm.
Das ist so eine Szene fürs Fanherz. Damit macht man sich in Braunschweig jetzt vielleicht nicht unsterblich, aber es geht auf jeden Fall in die Derby-Geschichte ein, dieser Moment.
Ja, ist auch stark, dass die Fernsehkameras es direkt auch eingefangen haben und dieses verschmitzte Lächeln noch eingefangen. Also, da nochmal auch ein kleiner Derby-Held. Top, gut gemacht.
Aber ich glaube, er war nicht der Einzige mit einem verschmitzten Lächeln nach dem Spiel. Wir haben uns nämlich mal bei einigen von euch Fans umgehört, wie ihr denn das Derby fandet. Und da hören wir jetzt mal rein.
Also, das Derby war wunderbar.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Boah, wir sind Derby-Sieger, hallo. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben das Derby gewonnen, wunderbar. Was möchtest du noch mehr hören?
Unsere Mannschaft hat echt gut gekämpft und verdient 2-0 gewonnen.
Einsatz von Eintracht war top diesmal gegenüber dem Spiel in Ulm. Und Eintracht ist ein Sieg, Derby-Sieg ist immer spitze.
Ja, super, genau. Wir waren total begeistert. Die Mannschaft hat Energie gezeigt. Also total schön.
Dass die Fans natürlich ein bisschen protestiert haben, war schade. Aber ich glaube, wir haben auch genug Stimmung gemacht. War sehr schön. Und 2-0 ist natürlich auch ein toller Sieg.
Fantastisch. Also fantastisch. Bei den ausgelassenen Chancen hätten wir 5-0 gewinnen können.
Mindestens.
Ich fand das Spiel mega. Die Stimmung war absolut toll. Die Leute waren alle respektvoll. Und die Spieler haben wirklich super gespielt. Bis zum nächsten Mal.
Daniel Channing, hattest du eben schon angesprochen, auch der stand unter Druck vor dem Derby und allerdings nicht so, wie einige es vielleicht schon gedacht hatten, dass er bei einer Niederlage auch rausgeflogen wäre, die es ja nun zum Glück nicht gab. Aber wie hast du ihn denn erlebt? Auch also erleichtert oder angriffslustig oder wie war er drauf so nach dem Spiel?
Ich glaube, er war glücklich, dass er sich jetzt zu den Derby-Sieger-Trainern zählen kann. Mhm. Aber hat auch noch mal so das Ventil aufgemacht, das ihm nicht gefallen hat, was in den vergangenen Wochen so über ihn und die Mannschaft ausgeschüttet wurde. Da gab es ehrlicherweise auch wieder Unruhe und Kritik im Umfeld. Zum Teil, was die Auftritte angeht, auch zu Recht. Aber vielleicht ist es dann doch wieder ein bisschen zu schnell ins Negative abgedriftet. Ich hätte eine Entlassung oder Freistellung, sofern sie denn jemals in irgendeinem Prozentbereich überhaupt eine Überlegung war, für nicht sinnvoll gehalten. Der macht seine Sache hier gut, aber der hat halt auch ja gefühlt 20 neue Spieler, eine große Achse der vergangenen Saison verloren und hat, glaube ich, auch viel probiert in den ersten Wochen der Saison. Nicht alles ist aufgegangen und dann merkst du natürlich auch, ja, wie so ein Trainer, für den es vorher ja relativ linear lief, dann auch mal angespannter wird, dass ihn Sachen auch mal nerven. Und es ist dann für mich elementar, dass er da irgendwie rauskommt, jetzt aus diesem Derby-Sieg auch Kraft zieht und ja, vielleicht das oftmals nervöse Braunschweiger Umfeld auch so ein bisschen leichter zu nehmen weiß. Das gilt vielleicht für den kompletten Verein Eintracht Braunschweig, dass man so Krisen eher mal annehmen muss, dass man lockerer bleiben muss, weil gerade nach Ulm dachte man wieder, die Hektik ist zurück an der Hamburger Straße.
Ja, ich fand Ulm teilweise ja sogar auch, also die Kritik dann auch berechtigt, weil es wirklich auch ein schwacher Auftritt war, genauso wie in Köln zum Beispiel, das auch ein desaströser Auftritt war. Aber ich finde auch, es muss ausreichen, eine Leistung zu kritisieren, aber nicht immer gleich wieder das große Ganze in Zweifel zu ziehen und die Pläne in Zweifel zu ziehen und die Strukturen und Ideen in Zweifel zu ziehen. So, die haben sich jetzt committed. Es ist eigentlich relativ klar, dass Daniel Channing der Trainer ist und auch bleibt. Ich meine, der hat nicht ohne Grund vor einem halben Jahr auch für Liga 3 verlängert. Die Konstellation wird so bleiben. Jetzt umso länger. Und ich glaube, es ist auch gut so, weil es ja auch funktioniert. Und ich finde, es ist anders als in den letzten Krisen, auch unter den vorherigen Trainern, dass du nicht aus bestimmten oder vielen Ecken, wenn es denn so ist, dass Kritik kommt, kommt sie in Braunschweig oft aus ungefähr 10 Richtungen. Dann will der was, dann hat der eine Idee, dann kommt da nochmal einer, der was hat und hier, ach, hast du schon gehört. Aber bei Channing fand ich, war es jetzt nicht so. Vor allem fand ich, war es aus der Mannschaft sehr, sehr ruhig, die diesem Plan offensichtlich und auch ihrem Trainer total vertrauen. Und das hatten wir ja hier auch schon anders erlebt, dass da auch mal klarere Worte auch in Richtung Trainer gefallen sind. Und das war ja in dem Fall jetzt gar nicht so. Das fand ich sehr, sehr, sehr stark, weil dass diese Bande weiterhin funktioniert, weil sie die wichtigste eigentlich ist, dass Trainer und Mannschaft miteinander funktionieren. Und das sieht zumindest für mich so aus, als wäre es auch weiterhin so, weil ja auch die Ergebnisse der ersten Wochen erklärbar sind. Ich meine, die hatten Top-Gegner zum Start. Guck dir an, wo sie alle stehen jetzt, bis auf Schalke, aber das war am ersten Spieltag okay. Dann hast du eine unfertige Mannschaft, hast eine Hierarchie, die noch nicht steht, und jetzt langsam kommt das alles. Und wenn es am Ende für genau das reicht, wo Eintracht jetzt steht, ist erst einmal wieder gut. Und wenn du dann noch 8 bis 10 Millionen Euro für Rayan Philippe bekommst, dann können hier nochmal ganz andere Sachen entstehen.
8 bis 10 halte ich für sehr sportlich.
Ja, ich auch. Aber er könnte trotzdem, oder wird es vielleicht sogar, der teuerste Braunschweiger aller Zeiten.
Wenn es für ihn keine Ausstiegsklausel gibt.
Und er nicht zum HSV geht. Das wäre der Perei-Fehler. Perei-Fehler.
Ja, für den läuft es jetzt auch nicht so überragend. Ne?
Im Winter ausleihen.
Aber wir haben doch Walid. Wenn der seine Rückenprobleme überwindet, dann zündet der auch nochmal.
Ja. Genau, Schritt zurück vielleicht nochmal. Scherning saß vorher fest im Sattel, sitzt jetzt noch fester im Sattel. Und ich finde es auch ehrlich gesagt gut so.
Ja, aber jetzt geht's knifflig weiter. Es geht zur Hertha. Da weiß man irgendwie auch immer nicht so richtig, was man bekommt. Danach kommt Preußen Münster als giftiger Aufsteiger ins Eintrachtstadion. 2 wichtige Spiele. Gefühlt ist dann ja fast schon wieder Länderspielpause. Ne?
Aber Eintrachtstadion wird auch wieder zum Faktor. Ne? Also die letzten beiden Spiele 2-0 gewonnen, Fürth und jetzt auch Hannover. Jetzt kommt Münster, da kannst du zu Hause, oder musst du zu Hause gewinnen, keine Frage. Auch da kann es wieder ein Faktor werden. Jetzt ist natürlich das Derby auch. Ich wollte auch auf die Begleitumstände nochmal gucken. Wie hast du es da in der Richtung wahrgenommen, dass da keine organisierte Fanszene da war?
Es war auf jeden Fall anders. Ich fand, es hat so ein bisschen gefehlt, dass aus einer Richtung gemeinschaftlich sich überlegt wurde, welcher Gesang wird jetzt angestimmt. Also diese Power, die so ein ganzes Stadion entwickeln kann, die gab es eben nicht. Aber es gab immer mal wieder so diese situationsbedingte Anfeuerung. Schade fand ich ein bisschen, dass so Anti-Hannover-Gesänge deutlich lauter gebrüllt wurden als die Anfeuerungsrufe für die eigene Mannschaft. Und also man weiß ja immer noch nicht so richtig, wo konkret die Böllerwürfe jetzt herkamen. Pyrotechnik kam natürlich aus der Ecke. Aber diesmal, muss ich sagen, hat das nicht gefehlt. Eine schöne Choreo vielleicht schon.
Ja, stimmt. Also ich fand es auch mal wieder schön, ein richtiges Fußballspiel zu haben. Weil in den letzten Derbys fanden die ja einfach nicht statt. Da waren es Zuschauerderbys, fand ich. Oder Kurvenderbys, wie man es auch immer nennen will. Aber auf dem Platz, es war kein reguläres Fußballspiel. Es war nicht möglich, weil du immer wieder rausgenommen wurdest aus der Konzentration, weil hinter dir oder vor dir ein Böller losgegangen ist oder rechts oder links von dir eine Rakete eingeschlagen ist. Also diejenigen, die Fußball gucken wollten und nur Fußball, die haben am Sonntag endlich mal wieder ein richtig schönes Fußballspiel zwischen diesen beiden Mannschaften gesehen. Natürlich unter anderen Voraussetzungen, aber für Eintracht hat es natürlich auch sehr viel Wert, diese 3 Punkte jetzt gehabt zu haben. Wenn Sie ehrlich sind, wird es wichtiger sein als alles andere an diesem Tag. Und die werden so extrem wichtig sein, diese 3 Punkte, wenn man sich auch jetzt schon wieder die Liga anguckt, wie eng sie ist, dass man da vielleicht diesen Sieg noch viel, viel mehr in den Vordergrund stellen kann als alles, was rundherum passiert ist.
Ja, vor allem kannst du dich jetzt ja voll und ganz darauf konzentrieren, auf diese sportliche Leistung. Mhm. Es ist jetzt, also im nächsten Spiel gilt ja kein Fan-Teilausschluss mehr im Gästeblock. Von daher kannst du dich komplett auf diese ja wirklich zum Teil genial geführten Zweikämpfe.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Kannst du dich darauf berufen, darauf aufbauen, das nochmal weiterentwickeln. Und Fabio Kaufmann hat, glaube ich, auch nach dem Spiel gesagt, er hofft, dass die Mannschaft daraus nochmal mehr Selbstvertrauen entwickelt, dass der Prozess weitergeführt wird. Weil die Mannschaft, die hat natürlich auch gespürt, so ja, da läuft noch was nicht so richtig. Da sind 10 plus x neue Spieler. Wir müssen uns mit denen erstmal committen, wir müssen mit denen erstmal warm werden, die müssen mit uns warm werden. Das hat seine Zeit gedauert. Ich hoffe, dass das jetzt damit geregelt ist und es jetzt eher sportlich vorangeht.
Ja. Zwei Leute sind jetzt noch nominiert von Eintracht für die Nationalmannschaften. Für Ermin Bijakcic wird es besonders, trifft auf seinen ehemaligen Trainer aus Hoffenheim, Julian Nagelsmann, Bosnien gegen Deutschland. Überrascht dich Ermin eigentlich auch auf dem Gesamtblick, sag ich mal?
Dass er jetzt nochmal so einen zweiten Frühling hat, oder was meinst du?
Ja, und auch, dass er praktisch ja jetzt ein Jahr durchspielt. Also der hatte ja, bevor er zur Eintracht kam, auch echt schwierige gesundheitliche Phasen, immer mal wieder verletzt gewesen, hatte zwei Jahre lang, glaube ich, ein Spiel über 90 Minuten gemacht und jetzt spielt er seit November oder Mitte Oktober einfach durch. Hat den Sommer praktisch durchgespielt, war da nochmal nominiert für die Nationalmannschaft. Eigentlich jedes Eintracht-Spiel seitdem über die 90 Minuten gemacht. Also das ist ja eigentlich eine Riesenüberraschung, oder? Dass er so durchzieht.
Ich hatte im Sommer so einen leichten Anflug von Panik. Irgendwie hat sich das ja alles so ein bisschen hingezogen mit seiner Vertragsverlängerung, wobei dann ja gesagt wurde, alles völlig normal. Er hat nur Urlaub gemacht und war dann da, aber er war dann ja trotzdem später da, hat das Auftakttraining nicht mitgemacht. Mhm. Und dann, ja, in der Vorbereitung völlig fokussiert gewesen, zum Kapitän zu Recht ernannt worden. Und dann kamen so die ersten Spiele und dann dachte ich, jetzt kommt so das, ja, wie kann man das bezeichnen? So das Bernd-Nerik-Phänomen vielleicht, dass da jemand dann irgendwann so über den Punkt ist und nicht mehr so richtig, richtig funktioniert, obwohl alle Riesenerwartungen in ihn haben. Aber glücklicherweise hat er sich da wieder rausgearbeitet, ist besser geworden und das ist jetzt natürlich sehr plakativ, aber ich glaube auch an ihm konnten sich wieder andere aufrichten, die eine schlechte Phase hatten, weil er einfach diese Riesenpersönlichkeit hat und das kommt der Eintracht jetzt mit der Zeit immer stärker zugute.
Ja, ich glaube auch, dass es für ihn extrem wichtig war, dass Paul Jäckel auch nochmal gekommen ist, der einfach als klassischer Abwehrspieler auch nochmal mehr Stabilität reinbringt, auch so eine kleine Geschwindigkeitsvariable hinten reinbringt. Auch das hat Ermin, glaube ich, nochmal gut getan, da jemanden zu haben, der auch auf der Position groß geworden ist. Und ja, der auch Ermin war anfangs echt nicht gut. Der war meilenweit von der Form entfernt, die er in der Vorsaison hatte.
Das meinte ich ja.
Ja, hat sich total reingebissen und ist jetzt fast wieder der Alte. Aber trotzdem finde ich es krass, dass er mit der Historie so durchzieht. Also ist ja bemerkenswert. Ich fand, also war ja hier auch schon mal und hat ja da auch erzählt, wie er das gemacht hat. Ich meine, er war letztes Jahr zwischen Juli, August, September, Oktober ohne Job, 4 Monate fast. Und hat dann ja, jetzt ruft Benjamin Kessel an. War 4 Monate
zurück, irgendwann.
war 4 Monate ohne Job und hat sich einfach mit einem Fitnesstrainer fit gehalten. Die haben ja so eine Profi-Woche durchchoreografiert. Jeden Tag Training, samstags ein Spiel, Belastung gemacht, einfach zu zweit, um sich fit zu halten. Und weil er so ein Vollprofi ist, hat er das dann durchgezogen. Ich glaube, dass kaum ein anderer Spieler das so durchzieht.
Und nee, da hatten wir schon andere. was war das nochmal? Der Wintertransfer von Kurucay, ja. Der erstmal ankam und 6 Wochen aufholen musste.
Ja, genau. Und der war halt, glaube ich, im ersten Spiel, dann war sein erstes Spiel, glaube ich, Düsseldorf, eingewechselt und danach schon das Derby. Und seitdem zieht er durch. Einmal hat er sich eine taktische gelbe, 5. Gelbe noch abgeholt, vor dem letzten Derby, meine ich, hat er Düsseldorf verpasst. Aber seither spielt er durch und er hat es ja sogar wieder in die Nationalmannschaft geschafft. Also was für ein Rebound auch nochmal von ihm.
Ja, das, man könnte sagen, der Alte ist wieder der Alte.
So, jetzt hast du schon die Überschrift geliefert für diese Folge. Ja, aber an ihm, wie du sagst, sieht man ja auch die Entwicklung des gesamten Teams. Ich meine, wenn der Pfeiler steht, können die anderen sich halt so ein bisschen mehr fester drum drehen. Wegen Pfeiler steht
jetzt? Ja, ich war gerade. Okay. Egal. Ja, wobei man ja auch sagen muss, Ermin, man denkt von dem, was er ins Spiel einbringt, ja auch nicht, dass er schon 34, 35 ist. So, das ist ja ein Jungbrunnen.
Ja, ich finde, phasenweise hast du halt gegen Hannover auch gemerkt, dass da ein bisschen Endgeschwindigkeit fehlt, gerade wenn der rechtsaußen Misa Momula.
Ja, aber ob die jemals, also ob das jemals anders war, ich finde, er war schon immer eher so der, der es mit Auge gemacht hat.
Ja, und eben eher über das direkte Duell kam und über das Zerfleischen des anderen. Und das hat er natürlich jetzt wieder total drin. Also,
ich finde eher zermürben als zerfleischen.
Ich finde, beides passt für ihn. Aber wir können ihn ja vielleicht bald mal wieder selber fragen, wie er sich selber sehen würde. So. Er als Zermürber oder Zerfleischer.
Genau, der andere Nationalspieler, Robert Ivanov, kam erst in der Nachspielzeit ins Spiel. Kevin Ehlers durfte ran. Nicolaou wurde vorher eingewechselt. Dann wurde nach den Ehlers-Krämpfen waren es, glaube ich, das ist keine Verletzung, wurde Max Marie ins Mittelfeld gestellt. Also so gesehen hat sich Scherning zweimal gegen Ivanov entschieden. Er hat uns aber danach gesagt, es ist nicht immer eine Entscheidung gegen jemanden, sondern eher für einen. Und Marie hat es auch gut gemacht da im Mittelfeld. Sehr erfrischend mit seinen, jetzt sind es, glaube ich, 20 Jahre.
Ja, fand ich auch. Also erstaunlich, wirkte sehr abgebrüht.
Hatte auch noch eine Möglichkeit, vielleicht muss er da noch. Er
poltert links ein Stück weit zu doll zurück.
Okay.
Und einfach am besten so liegen lassen, dass er den Marie direkt einschweißen kann. Aber kommt noch. Das kommt schon noch. Ja, die Mannschaft scheint sich ja sehr zu finden. Und man darf ja echt nicht vergessen, dass auch wirklich viele Spieler verletzt oder gesperrt waren in dem Fall. Also Köhler nicht dabei. Rittmüller, Olczyk. Das sind ja schon mal Räbiger noch dazu. Krause dann raus. Aber das sind ja schon einige, die ausgefallen sind oder nicht mehr konnten. Von daher gute Mannschaftsleistung, auf die man auf jeden Fall aufbauen kann und wo man sagen kann, ey, wenn wir das schaffen, warum sollen sie dann nicht auch den Klassenerhalt vernünftig schaffen?
Ja, was so ein Spiel wieder ändern kann.
Ja, und du weißt genau, was passiert, wenn jetzt in Berlin 0-3 wiederkommt.
Wobei ich glaube, es gibt so eine kurze Derby-Ruhe.
Ja, jetzt ist erstmal wieder Kredit da.
Ja.
Ah, okay, gut. Schauen wir mal. Hoffen wir einfach, dass in Berlin keine Niederlage gibt, sondern einfach mal einen Auswärtspunkt. Das wäre auch mal entscheidend.
Leo, fährst du denn nach Berlin?
Das schangeln Tobi und ich noch aus. Du bist im Urlaub, richtig?
Ja.
Enjoy.
Ja, aber nicht falsch abbiegen, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man in diesen Kellergängen des Olympiastadions falsch abbiegt, dann landet man in der Schlange vom Berghain. Oder so.
Ja, also Berlin Olympiastadion, ich finde es eins der schlimmsten Stadien in Deutschland. Ah,
zugige Schüssel.
Es zieht, ist egal, ob du bei 40 Grad oder bei minus 10 Grad da bist, es ist immer kalt, es ist immer Wind.
Das ist 1000 Meter weit weg.
Ja, aber Berlin generell, ich bin immer froh, wenn ich da wieder rausfahre über die AWUS und da irgendwann auf die A2 komme. Das ist echt das Schönste an Berlin. Da bin ich echt der Anti-Draxler, der damals irgendwie immer aus Wolfsburg nach Berlin wollte. Aber jetzt, ich bin immer froh, wenn ich aus Berlin wieder nach Braunschweig fahre.
Schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Jo.
Und wir haben ja auch nichts zu tippen.
Wir haben nichts zu tippen. Da können wir Deutschland gegen Bosnien tippen. Bosnien gegen Deutschland.
Deutschland gewinnt 4-1.
Ich hätte 3-1 gesagt.
Okay.
Schauen wir mal. Lösen wir auf.
In diesem Sinne.
Danke fürs Zuschauen. Ciao.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.